Stell dir vor, du bist mit dem Auto unterwegs, aber du bist müde, so müde. Immer wieder fallen dir die Augen zu, doch du kannst dir diese Müdigkeit nicht erklären. Es waren gerade Osterfeiertage, du solltest eigentlich ausgeruht und fit sein, aber das bist du nicht. Du kannst dich kaum auf die Straße konzentrieren, driftest immer wieder ab und deine Gedanken fühlen sich zäh und klebrig an. Immer wieder sagst du dir, dass du wach bleiben musst, aber dir fallen die Augen zu. Schon wieder. Und dann passiert es. Vor dir erkennst du einen Gartenzaun, der immer größer zu werden scheint, und dann prallst du auch schon in das Eisentor des Zauns. Und noch während es kracht, fragst du dich ganz unwillkürlich, was mit dir los ist. Zu viel Stress? Auf der Arbeit oder zu Hause? Du denkst, du solltest vielleicht ein paar Dinge in deinem Leben ändern. Aber du ahnst in diesem Moment nicht, dass du dazu keine Gelegenheit mehr bekommen wirst. Denn dein Tod ist bereits in Planung. Achtung, das hier ist ein True Crime Podcast. Es werden möglicherweise Themen behandelt, die verstörend wirken oder dich triggern könnten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge von Mord hoch 2. Ich bin Nadine.
Und ich bin Sarah. Und wir präsentieren euch hier jeden Dienstag einen Kriminalfall, den wir für euch aufbereitet haben. Mal sind die Fälle bekannt, meist aber unbekannt. Oft sind sie ungeklärt, manchmal aber auch geklärt.
So wie der heute.
Genau. Und ab und zu gibt's auch Sonderfolgen, so wie die heutige. Nadine, willst du mal erzählen, was unsere Folge heute so speziell macht?
Mach ich gerne. Also, wir veröffentlichen diese Folge im Rahmen des sogenannten Podcast-Ton. Also das ist ein Event, bei dem ganz viele Podcasts aus der ganzen Welt in der Zeit zwischen dem 15. und dem 21. März Folgen veröffentlichen. Und diese Folgen, die sind jeweils einer wohltätigen Organisation gewidmet. Diese Organisation wird dann auch irgendwie eingebunden und dadurch dann unterstützt. Und Ziel ist es einfach, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und wir sind froh, dass wir in diesem Jahr dabei sein dürfen.
Auf jeden Fall. Und wir mussten auch gar nicht lange überlegen, bis wir entschieden hatten, was für eine Organisation wir unterstützen möchten. Denn Nadine und mich verbindet in unserer Freundschaft ja ganz viel. Und eins davon ist auf jeden Fall, dass wir beide super tierlieb sind. Wir haben auch beide schon im kleinen Rahmen den Tierschutz unterstützt, mal durch Sach- und Geldspenden, mal haben wir Unterschriften gesammelt, mal Tiere aus Notlagen bei uns aufgenommen und dann in gute Hände vermittelt. Und auch heute möchten wir auf eine Tierschutzorganisation aufmerksam machen, deren Arbeit wir einfach super finden.
Genau, und zwar handelt es sich dabei um die Wildtierhilfe an der Lorelei. Die Wildtierhilfe an der Lorelei e.V. ist ein ehrenamtlicher Verein mit Sitz in St. Goa Biebernheim in Hunsrück nahe der Lorelei. Er betreibt eine Pflegestation für verletzte, verwaiste oder in Not geratene Wildtiere und versorgt diese fachgerecht, um sie nach Möglichkeit wieder in die freie Wildbahn auszuwildern. Im Fokus stehen vor allem Rehkitze, Waschbären, Wildvögel, Füchse, Igel und eigentlich auch europäische Wildkatzen. Die Tiere werden medizinisch behandelt, artgerecht aufgezogen und gepflegt. Der Verein, der finanziert sich über Spenden. Ohne diese ist er total aufgeschmissen. Und aus diesem Grund werden wir euch auch die Website der Wildtierhilfe verlinken. Also schaut da mal in die Shownotes, wenn ihr die Organisation unterstützen möchtet.
Ja, wir hoffen, die kleine Vorstellung hat euch gefallen. Wenn ihr die Wildtierhilfe unterstützen möchtet, guckt unbedingt in unsere Shownotes. Da findet ihr einen Link zur Webseite. Und ja, wenn ihr mögt, dann unterstützt sie gerne mit einer kleinen Spende. Aber natürlich soll es hier heute nicht, in Anführungsstrichen, nur um den Tierschutz gehen, sondern ihr bekommt natürlich einen Fall von uns, der thematisch zur Wildtierhilfe passt. Dieser Fall ist nämlich nicht wie jeder andere. Denn wenn man so will, dann hat die größte Spürnase diesmal kein Mensch, sondern ein Bär. Und um diesen Bären kennenzulernen, reisen wir gleich in der Zeit zurück, und zwar bis ins Jahr 2012. Vorher aber, ihr kennt das noch schnell, unsere Werbung. Und davor kommt jetzt noch eine kleine Vorstellung von lieben Kollegen, bei denen ihr, wenn ihr möchtet, auch unbedingt mal reinhören müsst. Denn der Podcast Böses Blut ist richtig super und True Crime und History-Fans kommen da auf jeden Fall auf ihre Kosten.
Ja, hallo Sarah, hallo Nadine, hallo liebe Mordhoch 2 Community, hier ist Jan von Böses Blut. Wir sind letztes Jahr im Herbst ins Podcast- und True-Crime-Universum gestartet. Unser Format ist also noch ganz jung, aber Die Kriminalfälle, über die wir berichten, die sind es nicht. Alle 3 Wochen sprechen wir nämlich über ein Verbrechen, das sich entweder im 19. oder im frühen 20. Jahrhundert in Deutschland zugetragen hat. Dabei geht es oft auch um die Geschichte der Kriminalistik, die Entwicklung der Strafgesetze und ganz allgemein um das Leben vor 100 oder 200 Jahren. Ihr findet uns fast überall, wo ihr auch sonst gerne euren Podcasts lauscht. Hört also gerne mal rein, wenn ihr Lust auf True Crime, aber von vorgestern habt. Aber natürlich erst nach dieser neuen Folge von Mord hoch 2, in der es ganz bestimmt um einen viel aktuelleren Fall geht. Beste Grüße, euer Jan.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch. Nadine, ich finde, es ist Zeit für einen kleinen Jahresrückblick.
Jahresrückblick? Das Jahr hat gerade mal angefangen.
Mir geht's auch nicht um das Jahr 2026, sondern es geht mir darum, dass wir jetzt bald ein Jahr lang Werbepartner von Holy sind. Und ich muss sagen, in diesem Jahr hat sich bei mir auf jeden Fall einiges verändert. Willst du zum Beispiel wissen, wie viele Dosen Cola ich in der Zeit getrunken habe?
Oh, das waren aber nicht so viele. Sonst hast du es immer jeden Tag irgendwie gemacht. 5 oder so?
Noch nicht mal. Es waren sage und schreibe 3. Ich bin nämlich generell ein Mensch mit sehr wenig Durst und ich trinke daher lieber was Leckeres und Süßes, um überhaupt was zu trinken. Und ich muss sagen, dass ich meine ganzen Softdrinks nahezu komplett durch Holy ausgetauscht habe. Die Holy Drinks sind nämlich einfach mega lecker, dazu aber zuckerfrei.
Ja, mir geht's ähnlich. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so oft Softdrinks getrunken wie du, aber ich trinke auch jeden Tag eigentlich Holy, also mindestens ein Becher eigentlich. Anfangs, muss ich zugeben, war ich ja so ein bisschen skeptisch, aber dann habe ich gemerkt, dass diese ganzen Superfoods, die da drin sind und die Vitamine und die Mineralstoffe mir wirklich was bringen, vor allen Dingen so nach dem Sport und so. Und auch die Eistees, die finde ich total super.
Ja, dann lass uns beim Stichwort Eistees doch mal über Lieblingssorten sprechen.
Also ich trinke am allerliebsten Himbeer-Vanille, weil ich einfach so ein Himbeer-Fan bin. Und Holy hat Gott sei Dank viele Himbeersachen. Aber was ich auch total gut finde, sind die Sachen mit grünem Tee. Weil ich habe mir immer so vorgenommen, mehr grünen Tee zu trinken. Aber ehrlich gesagt, mochte ich so richtigen aufgebrühten grünen Tee nie so richtig. Und die Holy-Sorten mit dem grünen Tee, die sind super. Zum Beispiel der Limette Matcha. Der ist so ein bisschen mit Minze und so. Und der schmeckt mir total gut.
Ja, mit dem sehe ich dich wirklich ziemlich oft. Es gibt aber noch eine andere Sorte, mit der ich dich noch viel häufiger sehe.
Das Kokos.
Genau, das ist aber kein Eistee, sondern ein Hydration-Drink.
Ja, genau. Also ich habe meinen Liebling Kirsche so ein bisschen durch Kokos ersetzt, wobei ich Kirsche auch noch ganz gerne trinke. Aber im Moment ist irgendwie so Kokos mein absoluter Favorit und das ist auch, glaube ich, die erste Dose, die ich leer kriege.
Das kann ich aber auch gut verstehen, denn ich finde, Kokos schmeckt wirklich wie so eine, also als würde man gerade so eine richtige frische Kokosnuss trinken.
Ja, so, na genau. Also es schmeckt nicht so nach diesem Kokoszeugs, wo zum Beispiel Süßigkeiten mit Kokos nachschmecken, nee. Sondern so, ja, so fruchtig und so ein bisschen säuerlich. Ich weiß nicht, ganz lecker auf jeden Fall.
Noch leckerer finde ich allerdings Hydration Drachenfrucht und ich bin ja auch ein Riesenfan der Energy Drinks von Holy. Mein Kaffeekonsum habe ich nämlich, seit ich Holy trinke, auch komplett auf 0 reduziert.
Nein, einen hast du einmal getrunken.
Okay, einen Kaffee habe ich getrunken, aber generell komme ich mit dem New Caf in Holy viel besser klar. Das baut sich nämlich langsamer ab und komme mir deswegen viel schonender vor. Und da trinke ich am liebsten Acai Anaconda und manchmal mixe ich das auch mit Hydration Drachenfrucht und dann hat man wirklich so einen perfekten Sommerdrink. Und für die Schnellen unter euch, im Moment gibt's eine limitierte Energy-Sorte und zwar Himbeer-Bonbon.
Himbeer.
Und das schmeckt tatsächlich genauso gut, wie es klingt, ist aber wie gesagt limitiert, weil es zu Karneval rausgekommen ist, also greift da noch ganz, ganz schnell zu. Und wenn ihr Holy-Neulinge seid und einfach mal probieren möchtet, holt euch dafür am besten die tollen Starter-Packs. Da bekommt ihr von den Hydration-Drinks, den Energy-Drinks, den Eistees oder auch den leckeren Holy-Milchshakes jeweils eine Packung mit verschiedenen Sorten und könnt euch da mal durchtesten. Und es gibt natürlich auch das Starter-Set Deluxe, bei dem ihr direkt alle Drinkarten testen könnt.
Und das Beste ist, mit unserem Code MHZ, alles groß geschrieben, spart ihr bei eurer Holy-Bestellung ganze 10% auf eure gesamte Bestellung und das gilt auch bei bereits rabattierten Artikeln. Also klickt auf unseren Link in den Shownotes, unterstützt uns damit ein bisschen und gestaltet euren Alltag ein bisschen gesünder. Cheers!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Es ist Anfang April in der Bodenseeregion in einem Jahr, das bisher noch nicht allzu ereignisreich war. Zumindest nicht hier. Im Januar ist im Mittelmeer die Costa Concordia gekentert. In Berlin hat Joachim Gauck Christian Wulff als Bundespräsident abgelöst. In der Welt sprechen alle vom arabischen Frühling. Aber hier, im Raum Friedrichshafen, hat nichts, was sich bisher 2012 ereignet hat, wirklich Auswirkungen. Das Leben ist ruhig. Nach einem besonders kalten Winter wartet man auf die warmen Tage und die ersten kräftigen Sonnenstrahlen fühlen sich bereits vielversprechend an. Zumindest für Peter. Peter ist ein ganz gewöhnlicher Mann, der in Langenargen ein normales Leben lebt. denkt er zumindest. Er ist 1,76 Meter groß, wiegt etwa 90 Kilo und hat helles Haar, das ihm in die Stirn fällt. Er hat weiche Züge, freundliche Augen, eine kräftige Nase und sein Kinn ist von einem 3-Tage-Bart bedeckt. Vor einem Monat ist Peter 40 geworden. Er arbeitet als Feinkosthändler. Dafür fährt er regelmäßig nach Südtirol, in seine Heimat, wo er geboren wurde und aufgewachsen ist. Dort deckt er sich mit Waren ein, mit Speck, Käse, Wein und allem anderen, was sich gut unter den Feinschmeckern Deutschlands verkaufen lässt. Er bietet die Delikatessen im Internet sowie auf Messen an. Vor allem der Handel auf Messen ist dabei genau sein Ding, denn Peter redet gern mit Menschen und erzählt ihnen von seinen Plänen. Er will eine Firma gründen, will noch hoch hinaus. Das Startkapital sei kein Problem, sagt er. In Wahrheit sieht es auf seinem Konto jedoch nicht so rosig aus. Dass das allerdings bald seine kleinste Sorge sein wird, davon ahnt Peter nichts, als er in einer ganz gewöhnlichen Nacht Anfang April in seinem Wagen unterwegs ist. Er ist in Gedanken versunken. Gedanken, die sich heute ungewöhnlich träge anfühlen. Peter ist müder, als er es von sich gewöhnt ist, und die Konzentration fällt ihm schwer. Und dann passiert es. Er rauscht in die Leitplanke. Für Peter ist das eine große Sache, denn so etwas passiert ihm normalerweise nicht. Er ist eigentlich ein sicherer Fahrer. In der Presse wird dieser Unfall später nur eine Randnotiz sein, denn ein kleiner Unfall ist nicht spektakulär. Spektakulär wird es erst, als ihm ungefähr eine Woche später, am 10. April, etwas sehr Ähnliches nochmal passiert. Peter fährt inzwischen ein Toyota Verso, den er sich wegen des Schadens an seinem eigenen Wagen gemietet hat. Mit dem Toyota will er an diesem Tag nach Bregenz, aber weit kommt er nicht. In der Rosenstraße in Langenargen kracht er in das Tor eines Gartenzauns. Und wie schon beim ersten Unfall eilt die Polizei herbei. Sie findet Peter verwirrt und orientierungslos vor. Augenscheinlich ist er unverletzt, doch er kann kaum gehen, kaum reden. Er nennt den Beamten sein Ziel und sie erklären ihm, dass er in die völlig falsche Richtung gefahren sei. Nach Bregenz geht es in die andere Richtung. Sie entscheiden, eine Blutprobe von Peter zu nehmen und er gibt sie bereitwillig ab. Wenig später wird festgestellt, dass er keinen Alkohol im Blut hatte, nicht einmal ein bisschen. Die Beamten sind skeptisch und ordnen eine genauere Untersuchung an. Sie sind sich sicher, irgendetwas stimmt bei Peter nicht. Doch diese Erkenntnis wird ihm leider nicht mehr helfen.
Fürs Erste jedoch geht Peters Leben nach dem Unfall normal weiter. Sehen wir uns dieses Leben einmal genauer an. Peter ist verheiratet mit Tanja, einer 37-jährigen OP-Schwester, die ebenfalls aus Südtirol stammt. Tanjas Markenzeichen sind ihre langen, rot gefärbten Haare, die sie meist lockig trägt. Tanja und Peter haben ein gemeinsames Kind, einen Sohn, der je nach Quelle entweder 5 oder 6 Jahre alt ist, auf jeden Fall noch klein. Die drei wohnen zurzeit in einer Ferienwohnung in Langenargen. Diese haben sie für 4 Wochen gemietet. Sie ziehen oft um, was mit Peters Geschäften zu tun hat. Ansonsten ist das Leben der Familie aber eher unauffällig, zumindest nach außen hin. Doch das soll sich bald ändern, und zwar am 23. April 2012, einem Montag. An diesem Tag betritt Tanja, die Frau mit dem auffälligen roten Haar, die Polizeistation in Friedrichshafen, um jemanden als vermisst zu melden. Ihren Mann. Zuvor hat sie schon auf der Wache angerufen, wurde aber gebeten, vorbeizukommen. Die Beamten nehmen die Vermisstenmeldung ernst und wollen von Tanja wissen, wann sie Peter zuletzt gesehen hat. Das sei am Freitag, dem 20. April gewesen, gibt Tanja an. Sie klingt aufgeregt und besorgt, als sie erklärt, dass Peter an jenem Abend Besuch bekommen habe, und zwar von jemandem, der ihr ganz und gar nicht geheuer war. Sein Name, so berichtet sie, sei Sandro gewesen. Sandro sei Italiener und sie wisse, dass er Kontakt zur Mafia habe. Sandro habe bei der Familie mitgegessen und müsse ihr etwas ins Getränk getan haben, denn sie sei dann plötzlich eingeschlafen. Als sie nachts wieder wach wurde, sei Peter fort gewesen, höchstwahrscheinlich mit Sandro. Von diesem Treffen, berichtet Tanja mit bebender Stimme, sei ihr Mann nicht zurückgekehrt. Für die Polizisten klingt das natürlich gar nicht gut. Hat Feinkosthändler Peter Kontakte ins kriminelle Milieu? Ist er in illegale Geschäfte verwickelt? Für Tanja ist das gar nicht so abwegig. Sie gibt zu, dass sie und Peter Geldprobleme hätten, dass sie manchmal nicht wüsste, wie sie die Gebühren für den Kindergarten bezahlen solle. Erste Widersprüche treten auf. Hat Peter auf seinen Feinkostmessen nicht immer geprahlt, er werde bald eine eigene Firma gründen und die Finanzierung wäre kein Problem? Aber woher soll das Geld kommen, wenn er in Wahrheit verschuldet ist? Ist er tatsächlich in zwielichtige Geschäfte verwickelt? Die Suche nach ihm beginnt und natürlich hoffen alle Beteiligten, ihn lebend zu finden. Aber am 23. April finden sie ihn nicht. Und auch nicht am Tag darauf. Und am 25. April ist es ebenfalls nicht die Polizei, die Peter findet. Es ist ein Helfer, mit dem niemand gerechnet hätte. Und diesen Helfer lernen wir jetzt kennen.
Sein Name ist M13 und dabei handelt es sich, auch wenn es jetzt vielleicht so klingt, nicht um irgendeine Art von Maschine oder Computer, sondern um einen Braunbären. Sein Name bedeutet nichts anderes, als dass er männlich ist und das 13. Jungtier seit ein System eingeführt wurde, das Bären der Region Trentino kennzeichnet. Lange Zeit gab es dort kaum noch Bären, aber im Rahmen eines Auswilderungs- und Ansiedlungsprogramms änderte sich das 1996. Damals wurden insgesamt 9 Bären aus Slowenien im Trentino angesiedelt und aus dieser Linie soll auch M13 stammen. M13, der erst 2 Jahre alt ist, stammt also aus derselben Gegend wie Peter Hilber. Die beiden werden sich nie Auge in Auge gegenüberstehen, aber trotzdem kreuzen sich ihre Wege. Aber lasst uns jetzt zuerst einmal kurz zurückblicken, was M13 in den Tagen davor alles angestellt hat. Alles fing am 7. April 2012 an, dem Samstag vor Ostern. Hoch oben im Engadin, fast 2000 Meter über dem Meeresspiegel, entdeckt ein Förster M13 zum ersten Mal in der Gegend. Kaum war er gesichtet, stand er schon in der Zeitung. Bär bei Skurl unterwegs. Für die Anwohner war das natürlich aufregend und eine ziemliche Sensation. Aber irgendwie machte es ihnen auch Angst. Wer möchte bei einer Wanderung schon plötzlich einem Bären gegenüberstehen? Doch zuerst verhielt sich M13 noch ruhig und unauffällig. Doch das änderte sich schnell. In der Nacht zum Ostermontag knackte er einen Bienenstock und schleckte den Honig heraus. Ich finde dieses Bild so süß.
Ich finde diesen ganzen Bären so süß.
Ja, aber wenn ich mir so vorstelle, so mit seinen dicken Tatzen. Okay. Am nächsten Abend machte er das Gleiche noch einmal. Der süße Duft des Honigs zog ihn magisch an. Nach diesen ersten kleinen Plünderungen machte sich aber noch niemand wirklich Sorgen, dass M13 eine Gefahr für Menschen oder für andere Tiere werden könnte. Aber dann in der Nacht zum 11. April brach er in einen Reitstall ein. Er schnappte sich eine Ziege und verschwand damit in den Wäldern. Die Menschen gerieten jetzt in Aufregung. Reporter reisten an, Zeitungen erinnerten an den berüchtigten Problembären Bruno aus dem Jahr 2006. Falls ihr euch an Bruno nicht mehr erinnert, Bruno, eigentlich JJ1, wobei die beiden Js für die Namen seiner Eltern stehen und die 1 dafür, dass er der erste Nachkomme ist, war der erste Braunbär, der seit über 170 Jahren wieder frei durch Deutschland streifte. Im Juni 2006 wanderte er aus Italien über die Alpen nach Bayern, riss dort Schafe und wurde dadurch zum sogenannten Problembären. Nach tagelanger Debatte erschoss man ihn schließlich. Eine Entscheidung, die bis heute für hitzige Diskussionen über den Umgang mit wandernden Bären sorgt.
Der Jagdinspektor versuchte die Leute in M13s Fall dennoch erstmal zu beruhigen. Der Bär sei jung, verspielt und neugierig, aber kein wirkliches Problem. Doch am Ostersamstag kam er einer Wandererfamilie aus Tübingen gefährlich nah. Nur etwa 50 Meter entfernt sahen sie ihn im Dickicht.
Das ist auch so ein Ding, ne? Einerseits würde ich sagen, boah, was für ein Moment muss das sein, wenn du so einem Bären gegenüberstehst. Das muss doch irgendwie total toll sein. Und andererseits würde ich es aber auch nicht so gerne wollen.
Nee, ich hätte da auch Angst, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So toll ich Bären finde. Die Leute flohen jetzt auf jeden Fall auch in Panik, während er seelenruhig weiter wanderte. Am 12. April stahl er eine zweite Ziege aus demselben Reitstall, diesmal sogar während Leute es mitbekamen. Diese versuchten ihn zu verscheuchen. M13 ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Er trabte einfach davon, die Beute im Maul. Man beschloss jetzt, dass man sein Verhalten genauer beobachten müsste. Wildhüter lauerten ihm auf und sedierten ihn mit Hilfe von Betäubungspfeilen. Sie vermaßen ihn, fotografierten ihn und legten ihm ein GPS-Halsband um. Von da an wurde er rund um die Uhr überwacht, aber er blieb frei. Am 13. April wurde es dann richtig turbulent. Er plünderte Bienenstöcke, wühlte in Mülltonnen herum, jagte Reiterinnen in die Flucht und riss Schafe. Die Wildhüter feuerten Gummischrot auf ihn ab, bis er endlich im Wald verschwand. Die Presse drehte jetzt natürlich umso mehr durch und befürchtete, der junge Bär könnte menschengefährlich werden. Aber es gab auch Gegenstimmen. Die Wandererfamilie aus Tübingen gab an, sich nicht durch den Bären bedroht gefühlt zu haben. Doch da war M13 schon zur Sensation geworden. 4 Tage später tauchte er in Österreich auf und gelangte schließlich nach Tirol, in die Gegend um Funz. Hungrig und verspielt, wie er nun einmal war, stahl er Honig in Schalkel bei Nauders. Der Besitzer des Bienenstocks schrie und fuchtelte wild mit den Armen, aber M13 blieb wieder unbeeindruckt. Er nahm sich alle Zeit der Welt, bevor er gemächlich im Unterholz verschwand. Immer wieder kam er Menschen nahe, ohne Anzeichen von Furcht zu zeigen. Und immer lauter wurden die Stimmen, die eine Gefahr in ihm sahen. Am 25. April kommt es dann zu dem Moment, der dafür sorgt, dass M13s und Peters Geschichten für immer verbunden sein werden. In der Nähe von Spiss im Bezirk Landeck im Tiroler Oberland stößt aller Wahrscheinlichkeit nach M13 einen Baum um. Der Baum kracht auf eine Stromleitung, Funken sprühen und ein kleiner Flächenbrand bricht aus. Die Feuerwehr rückt an, die Polizei wird hinzugerufen. Bevor man auf den Bären kommt, fragt man sich, weshalb der Baum umgestürzt ist, und ein Polizist sieht sich genauer um. Hohe Bäume umschließen eine tiefe, steil abfallende Schlucht. Und als der Polizist hier hinuntersieht, entdeckt er etwas, das nicht dort sein dürfte. Den Körper eines Menschen. Der Körper liegt nicht allzu tief in der Schlucht. Nach einem Sturz von 17 Metern haben ihn Sträucher, die am Abgrund wachsen, gestoppt. Sofort ruft die Polizei Verstärkung und die ländliche Idylle, in der sonst M13 der größte Aufreger ist, wird zum Tatort. Noch am selben Abend tauchen Mordermittler aus Innsbruck an der Fundstelle auf, die inzwischen gesichert und mit Scheinwerfern beleuchtet wurde. Anders als an anderen Leichenfundorten müssen die zwei Beamten jetzt mit Seilen gesichert zu dem Toten hinabsteigen, um ihn in Augenschein zu nehmen. Sofort fallen ihnen dabei ein paar Dinge auf. Sie erkennen, dass der Mann nur mit einer Unterhose bekleidet ist. Es wird sich also kaum um einen abgestürzten Wanderer handeln. Ein Ehering trägt der Mann nicht. Er liegt auf dem Rücken, den Kopf in Richtung des Bachs gedreht, der am Grunde der Schlucht fließt. Noch am Fundort stellt ein herbeigerufener Rechtsmediziner fest, die am Leichnam vorhandenen Totenflecken passen nicht zur Lage des Körpers. Das heißt, der Körper wurde aller Wahrscheinlichkeit nach dem Tod nochmal bewegt. Dazu kommt, dass der Kopf des Mannes vollkommen blutverschmiert ist und zudem schreckliche Verletzungen aufweist. In einem Bergesack wird der Körper wenig später in die Höhe gezogen und in die Rechtsmedizin in Innsbruck gebracht. Und in der Presse, da ändert sich jetzt die Berichterstattung über M13. Denn jetzt heißt es, Bär M13 führt Polizisten zu Leiche. Als nächstes steht die Obduktion an. Und dabei kommt Erschreckendes ans Licht. 14 Mal wurde dem Toten mit einem länglichen, schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen, wodurch sich sogenannte Quetschrissverletzungen ergeben haben. Auf der rechten Seite ist der Schädelknochen gebrochen, das Hirn ist geschwollen und außerdem gibt es Strangulationsmerkmale am Hals, die aller Wahrscheinlichkeit nach von einer Schlinge stammen. An einer Hand des Toten gibt es Abwehrverletzungen. In der Lunge wird Erbrochenes gefunden und im Blut zwar kein Alkohol, dafür aber eine geringe Menge des Beruhigungsmittels Midazolam. Mit anderen Worten, der gefundene Mann ist ganz klar keines natürlichen Todes gestorben. Er wurde getötet, wobei die Rechtsmedizin feststellt, dass die Schläge auf den Kopf wohl nicht tödlich waren, sondern stattdessen die Strangulation. An den Verletzungen erkennen die Ermittler, dass die Tat extrem brutal gewesen ist und dass der Tod des Opfers wohl auch ziemlich qualvoll gewesen ist. Ein weiteres Detail, das das Ganze irgendwie noch grausamer macht, möchten wir euch auch nicht vorenthalten. Noch vor seinem Tod wurde dem Opfer sein Ehering vom Finger gezogen, und zwar so brutal, dass es im Finger zu einer Zerrung kam. Warum, ist den Ermittlern zunächst ein Rätsel. Ging es um den Ring selbst, das Gold vielleicht, war er besonders wertvoll? Darauf gibt es zunächst noch keine Antworten, aber auf etwas anderes schon. Und zwar die Identität des Opfers. Es ist die Mutter von Peters Frau Tanja, die im Internet einen Bericht über den Toten aus der Schlucht liest und das schon am Nachmittag des Tages, nachdem er gefunden wurde. Sofort hat sie ein schlechtes Gefühl, denn auch sie weiß immerhin, dass ihr Schwiegersohn Peter vermisst wird, seit er mit diesem zwielichtigen Sandro von zu Hause weggefahren ist. Sofort ruft sie ihre Tochter an und diese ruft wiederum die Polizei an. Mit der Frage, ob es sich bei dem Toten aus der Schlucht eventuell um Peter handeln könnte. Es ist aber nicht sie, die ihn schlussendlich identifiziert, sondern Peters Schwester. Ihr werden Fotos gezeigt und zuerst erkennt sie ihn gar nicht. Aber dann kann sie bestätigen, ja, der Tote ist ihr Bruder. Die Familie ist natürlich erschüttert und kann sich absolut keinen Reim auf das Ganze machen. Wer sollte denn bitte Peter ermorden? Tatsächlich dieser Sandro? Ein zwielichtiger Mafioso? Auch die Ermittler stehen nun unter Druck und wie so oft wird aus einer Vermisstenmeldung in diesem Moment eine Mordermittlung. Denn eines steht ja bereits fest. Peter ist keines natürlichen Todes gestorben. Unter Hochdruck machen sich die Ermittler jetzt daran, Sandro zu finden. Zu dem Zweck möchten sie noch einmal mit Tanja reden, da sie die beiden Männer ja als letztes zusammen gesehen hat. Sie fahren zu der Ferienwohnung, in der Tanja und Peter mit ihrem Kind wohnen und stellen dort etwas Seltsames fest. Die Wohnung ist verlassen. Die Tatsache alarmiert sie. Sind nun zwei weitere Menschen verschwunden? Sofort versuchen sie Tanja telefonisch zu erreichen und es gelingt ihnen auch. Tanja berichtet, dass sie nun in Wilhelmsburg wohnen würde, bei einem Mann namens Christoph, mit dem sie, seit sie ihn vor etwa einem Jahr bei einer Flirt-App kennengelernt hat, heimlich zusammen sei. Die Ermittler sind wie vor den Kopf gestoßen. Tanja hat also einen anderen Mann? Das rückt sie direkt in ein anderes Licht und sie denken sich, vielleicht sollte der störende Ehemann weg. Es kommt ja durchaus vor, dass Leute ihren Partner eher ermorden, als ihn zu verlassen. Somit hat Tanja auf einmal ein Motiv. Ihr wird mitgeteilt, dass die Polizei die Ferienwohnung jetzt durchsuchen müsse. Aber Tanja bleibt komplett entspannt und erwidert, dass sie nichts zu verbergen habe. Sie ist überzeugt, wenn jemand für Peters Tod verantwortlich ist, dann Sandro, der Mafioso. Besonders erschüttert vom Tod ihres Mannes wirkt sie allerdings nicht. Warum auch? Es lief ja nicht mehr. Ihr Herz gehörte längst einem anderen und ihren neuen Partner Christoph, den sehen wir uns jetzt auch einmal genauer an. Christoph ist Schreinermeister. Er ist 43 Jahre alt und hat erst kürzlich eine Bandscheiben-OP hinter sich bringen müssen. Seitdem arbeitet er in der Schreinerei, in der er beschäftigt ist, im Büro, außer wenn er sich einem Herzensprojekt widmet. Neben der Arbeit hat er in der letzten Zeit an einer großen Kiste gezimmert und seinen Kollegen erzählt, diese wäre für eine Hochzeit. Am 13. April hieft er die Kiste in den Kofferraum seines Autos. Seine Kollegen wundern sich über die Größe der Kiste, fragen ansonsten aber nicht weiter nach. Was auch immer das für eine Kiste ist, Christoph scheint sie privat zu brauchen. Und über sein Privatleben wissen sie nicht viel. Auch nicht über seine Geliebte Tanja. Er und Tanja haben sich nach ihrem Kennenlernen zunächst monatelang heimlich geschrieben. Sie hat sich in den Chats Orchidee 1011 genannt, er sich Isabel 6373. Wahrscheinlich hat er den Frauennamen gewählt, damit Peter, falls er mal in Tanjas Handy schaut, keinen Verdacht schöpft, dass sie fremdgehen könnte. Die Chats sind allerdings recht eindeutig. Tanja und Christoph nennen sich gegenseitig Herrin und Sklavin. Sie sind ständig in Kontakt. Mehr als 607 Seiten Protokoll füllen ihre Chats und so ist es eigentlich kein Wunder, dass Tanja gerade mal eine Woche nach dem Verschwinden ihres Mannes bereits bei Christoph eingezogen ist. Er scheint ja ihre neue, ihre wahre Liebe zu sein. Doch die Ermittler beschließen, sich die Chatprotokolle der beiden genauer anzusehen. Nur zur Sicherheit. Aber während sie die vielen Seiten durchforsten, ergibt sich auf einmal aus einer anderen Richtung eine neue Spur. Auf einem Parkplatz an der A14 wird eine Tasche gefunden, deren Inhalt eindeutig als Peters Eigentum identifiziert werden kann. Dieser Parkplatz gilt allerdings als sogenannter einschlägiger Treff der Schwulenszene. Hatte Peter eine geheime Affäre oder war auf der Suche nach einem Abenteuer und wurde dabei ermordet? Immerhin trug er bei seinem Auffinden ja nur Unterwäsche. Nun wird also auch in diese Richtung ermittelt. Zeitgleich fertigen die Beamten mit Tanjas Hilfe ein Phantombild von Sandro, dem Mafioso, an. Er sehe südländisch aus, sagt sie, und gepflegt. Er wäre etwa 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, trage dunkle Kleidung und habe schwarzes Haar. Die Fahndung läuft und es gehen insgesamt 10 Hinweise von Personen ein, die Sandro gesehen haben oder kennen wollen. Schaffen es die Ermittler, den Mafioso zu finden? Zunächst leider nicht, aber etwas anderes finden sie dafür ziemlich schnell. Und das sind extrem seltsame Aussagen in den Chatprotokollen von Tanja und Christoph. Darin steht kurz nach Peters erstem Unfall in einer Nachricht von Christoph an Tanja, man könnte fast meinen, er sei immun gegen das Zeug. Ja, und Nadine, was hast du bei der Recherche gedacht? Worum geht's hier?
Oh, ich muss sagen, ich war die ganze Zeit so hin und her gerissen irgendwie. Also zuerst habe ich tatsächlich diese Geschichte mit dem Sandro total geglaubt, weil sie ja gesagt hat, sie wäre so betäubt worden von ihm und wäre dann müde geworden.
Ja.
Und das passte so total dazu, dass der Peter auch so müde geworden ist, immer wieder beim Autofahren und dass er sich gewundert hat. Und da habe ich gedacht, die beiden sind irgendwie auf irgendeine Art betäubt worden. Also habe ich diese ganze Geschichte geglaubt. Ja, aber als ich dann erfahren habe, dass der Christoph und sie sich solche Nachrichten schreiben, er ist immun gegen das Zeug, hab ich dann doch gedacht, dass sie ihm vielleicht irgendwie irgendwas untermischen könnten.
Aber das ist noch nicht mal die einzige eigenartige Nachricht zwischen Christoph und Tanja. So schreibt Christoph einmal, ich habe schon einen richtig großen, reißfesten Sack besorgt. Und Tanja schreibt, ich hoffe von Herzen, dass mein Plan aufgeht. Einmal beschimpft sie ihren Mann auch mit, dieser Wichser, dieser Vollpfosten. Und am 21. April, also dem Tag nach Peters Verschwinden, schreibt Christoph nachts um 4.04 Uhr, habe alles erledigt und bekommen. Habe PH dabei und fahre nach A. Ich liebe dich so sehr. Die Ermittler werden stutzig. Habe PH dabei und fahre nach A? Das könnte gut und gern bedeuten, habe Peter Hilber dabei und fahre nach Österreich. Aber so unvorsichtig wäre doch niemand, oder? Man weiß doch, dass Chatprotokolle rekonstruiert werden können. Das scheinen ja auch Tanja und Christoph zu wissen, sonst würden sie, gesetzt den Fall, dass sie etwas mit Peters Tod zu tun haben, ja nicht in solchen Abkürzungen kommunizieren. Aber denken Sie ernsthaft, die Ermittler durchschauen PH und A nicht? Während sich die Beamten langsam aber sicher auf Tanja und Christoph einschießen, kommt ans Licht, dass auch Peter wohl nicht ganz treu war. Am 14. April soll er sich für den 20. mit einer Sexarbeiterin verabredet haben, bei der er aber bekanntlich nie ankam. Wie diese Information allerdings in die Presse geraten ist, dazu konnte ich nichts finden. Wie kaputt war also die Ehe von Peter und Tanja? Die Ermittler wollen Tanja genauer durchleuchten und beginnen mit den Tagen nach Peters Verschwinden. Am 23. April, kurz nach der Vermisstenmeldung, bittet sie bei der Bank um eine Kontoauskunft von Peter und erfährt, dass er 17.000 Euro Schulden hat. Dann bittet sie eine Freundin, für eine Nacht auf ihren Sohn aufzupassen, da sie Papiere von Peter sichten müsse. Die Freundin willigt sofort ein. Die Ermittler hingegen fragen sich, was soll sie für Papiere sichten, während ihr Mann verschwunden ist? Und wofür die Bankauskunft? Wollte sie vielleicht wissen, ob noch was zu holen ist? Wie sich später herausstellen wird, ist die Sache mit den Papieren aber sowieso nur eine Ausrede. Denn Tanja sichtet keine Papiere, wie die Ermittler anhand ihrer Handydaten feststellen. Um 23.18 Uhr wechseln Tanjas und Christophs Handys gleichzeitig vom deutschen ins österreichische Netz und sind dann eine Zeit lang ausgeschaltet. Haben die beiden die Dunkelheit der Nacht genutzt, um Peters Leiche unauffällig zu entsorgen? Gemeinsam, als handle es sich um einen romantischen Ausflug des frisch gebackenen Pärchens? Und kam dabei die Kiste, die Christoph auf der Arbeit gezimmert hat, zum Einsatz? Sie könnten ihn darin transportiert haben, im Kofferraum, und ihn dann in die Schlucht geworfen haben. Aber wo und wann haben sie ihn ermordet? Bevor die Beamten die beiden mit ihrem Verdacht konfrontieren, werden weitere Daten ausgewertet. Nachrichten, die immer eindeutiger, immer expliziter werden. Heiligabend 2011 schreibt Christoph an Tanja, »Ach Schatz, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich den Tag X herbeisehne. Wie ich ihn hasse, Tanja, das kann ich dir gar nicht sagen, mein Liebling. Purer, blanker Hass.« Und an Neujahr sprechen sie darüber, Peter abzustechen. Aber das wäre leider so blutig. Auch eine Armbrust ist im Gespräch.
Krass, oder?
Mhm.
Wie kann man
so abgründig sein, ne?
Ja.
So romantisch auf der einen Art und dann so abgründig auf
ja,
der anderen Art.
Verstehe ich gar nicht. Trennt euch? Leute,
ja.
Nochmal, wenn ihr in eurer Beziehung unglücklich seid, trennt euch. Wenn ihr einen neuen Partner habt, trennt euch. Ich verstehe das nicht, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Warum muss der Partner umgebracht werden? Trennt euch!
Ja, aber so romantisch und leidenschaftlich die beiden eben schreiben, wenn es um ihre Liebe geht, so kaltblütig wird der Ton beim Thema Peter. Zudem wird Christophs Computer von der Arbeit untersucht. Er hat nicht nur kurz vor der Fahrt nach Österreich, bei der die Handys der beiden zeitweise ausgeschaltet waren, Handy, Ortung, Polizei, Verbrechen gegoogelt, sondern auch perfekt Mord und Ampulle. Außerdem rief er mehrere medizinische Seiten auf. Ein immer deutlicheres Bild zeichnet sich ab. Möglicherweise wollten er und Tanja Peter zunächst mit Hilfe eines Beruhigungsmittels töten, das zwar zu zwei Autounfällen, aber nicht zu Peters Tod geführt hat. Womöglich haben sie deswegen beschlossen, dass er auf eine andere Art sterben muss.
Die Indizien reichen jetzt jedenfalls für eine Festnahme der beiden. Tanja widerspricht den Vorwürfen zunächst vehement. Sie habe nichts getan und PH stehe in den Nachrichten auch nicht für Peter Hilber, sondern für Penny Handy. Die Ermittler wundern sich, bekommen aber direkt eine Erklärung. Sie und Christoph hätten nämlich wegen ihrer heimlichen Beziehung Zweithandys benutzt, die sie bei Penny gekauft hätten. Wo das Zweithandy sei, wollen die Beamten wissen. Tanja sagt, sie habe es in der Stadt in einen gelben oder orangenen Mülleimer geworfen. Natürlich wird dies sofort überprüft. Und Überraschung, solche Mülleimer gibt es in der betreffenden Stadt nicht. Auch Christoph kann ein paar Dinge nicht erklären. Er wurde mehrfach beim Tanken gefilmt, gibt in der letzten Zeit aber keine weiteren Fahrten zu. Er könne außerdem nicht der Mörder von Peter sein, denn wie solle er ihn denn hochheben? Zur Erinnerung, Christoph wurde ja kürzlich an der Bandscheibe operiert. Doch es ergibt sich ein starkes Indiz gegen Christoph. Am Körper von Peter wurden Faserspuren gefunden, die sich als identisch mit Malervlies erwiesen, mit der er die angebliche Hochzeitskiste ausgekleidet hatte. Auf seinem Dachboden werden außerdem mehrere geöffnete Ampullen Midazolam gefunden. Also das Beruhigungsmittel, das auch in Peters Blut gefunden worden war. Dafür hat Christoph keine Erklärung und auch Tanja kann den Verdacht gegen sich nicht wirklich ausräumen. Und so landen beide in Untersuchungshaft. Die Kiste, die Christoph gezimmert hat, wird nach der Beschreibung seiner Kollegen nachgebaut. Ein erwachsener Mann würde mit angezogenen Beinen locker hineinpassen. Und auch die Ferienwohnung wird jetzt noch einmal durchsucht. Diesmal gründlicher. Es dauert allerdings bis Dezember, bis die Analyse durch ist und in der Zwischenzeit wird Tanja wieder Mutter. Es stellt sich heraus, schon bei Peters Verschwinden war sie schwanger von Christoph. Das Kind gibt sie direkt nach der Geburt in Pflege, da sie immer noch in Untersuchungshaft sitzt. Einst schrieben sie und Christoph sich, dass sie ja kein Leben hätten, bis Peter beseitigt sei. Ob sie das jetzt haben, beide in Haft, ist fraglich. Und die Indizien gegen sie werden immer eindeutiger. Die Analyse der Polstermöbel und des Teppichs aus der Wohnung ergeben, es finden sich hier eine Menge Blutspuren. Alle von Peter. Auch an der Spitze eines Bügeleisens wird Blut von Peter gefunden. Am Gerät sowie dem Kabel außerdem DNA von Tanja und Christoph. Das Bild der Blutspritzer ergibt, dass der erste Schlag wahrscheinlich erfolgte, als Peter saß oder stand. Dass er Gegenwehr leistete, wissen wir ja schon. Doch Christoph und Tanja kannten keine Gnade. Sie schlugen immer wieder auf ihn ein und als ihn das nicht tötete, erdrosselten sie ihn zusätzlich. Wer ihm so brutal den Ring abgezogen hat, ist nicht bekannt. Fest steht nur, wenige Tage später, als sie zu Christoph zog, nahm auch Tanja ihren Ehering ab. Bereit für ein neues Leben mit dem Mann, den sie inzwischen liebte, während sie für ihren Ehemann nur noch Abscheu übrig hatte.
Am 19. Juli 2012 wird Peter in seiner Heimat im Kreise seiner Familie beigesetzt. Die Trauerrede handelt vor allen Dingen von einem Thema, der Frage nach dem Warum. Weshalb musste Peter sterben? Antworten erhoffen sich alle vom Prozess gegen Tanja und Christoph, der sich nicht auf Geständnisse stützen kann, da weder Tanja noch Christoph die Tat zugegeben hat. Es ist ein Indizienprozess, dem sich die beiden stellen müssen. Im Saal sehen sie sich nicht einmal in die Augen. Der Prozess beginnt am 19. Februar 2013. Das gesamte belastende Beweismaterial, von den Chatgesprächen bis zur angeblichen Hochzeitskiste, über die Autofahrt nach Österreich und die Blutspuren in der Ferienwohnung, kommt auf den Tisch. Schließlich knickt Christoph ein. Er gesteht am 11. Verhandlungstag, Peter mehrfach mit einem Nudelholz auf den Kopf geschlagen zu haben. Dann habe ihn Tanja mit einem Kletterseil erdrosselt.
Und das verstehe ich an dieser Stelle irgendwie nicht. Also warum sagt der, dass er ihn mit einem Nudelholz erschlagen hat, wenn diese Blutspuren doch an dem Bügeleisen waren? Also glaubt er irgendwie, ein Nudelholz ist weniger brutal als ein Bügeleisen? Außerdem habe ich auch irgendwie gedacht oder bin davon ausgegangen, dass er dann auch mit diesem Kabel erdrosselt worden ist, weil da ja diese DNA von Tanja und von Christoph dran gefunden wurde. Und jetzt ist die Rede von dem Kletterseil. Aber ja, sowas verstehe ich immer nicht, wie das kommt. Ob das falsch überliefert wurde in der Presse oder ob er sich da irgendwas beigedacht hat bei dieser Aussage.
Ja, ich fand das auch so ein bisschen verwirrend, wirklich vor allen Dingen die Sache mit dem Nudelholz. Aber mein Gedanke war eigentlich der gleiche wie deiner, dass er vielleicht einfach dachte, das klingt nicht ganz so brutal.
Ja, vielleicht.
Ich zumindest würde sagen, wenn du einen mit einem Bügeleisen schlägst, was ja wirklich spitz zulaufend ist und auch diese Metallfläche hat, kann man dir vielleicht eher eine Tötungsabsicht unterstellen, als wenn du ein Nudelholz benutzt. Vielleicht ging es darum.
Ja, kann sein, dass er das sich irgendwie so gedacht hat oder wer weiß, ob die nicht beide irgendwie auf den eingeprügelt haben. Ja, schlimm.
Ja, und als es um den Grund für den Mord geht, sagt Christoph jetzt, Peter sei im Weg gewesen. Eine Scheidung sei allerdings nicht drin gewesen, denn er sei ein schrecklicher Tyrann gewesen, der seiner Frau das Leben zur Hölle gemacht habe. Er soll in ihr nur, so Christoph, eine Putzfrau gesehen haben, die er regelmäßig als Schlampe und Nutte beschimpft haben soll. Er habe auch gedroht, über eine Trennung das Kind wegzunehmen, und auch Christoph soll er wohl, nachdem er von der Affäre erfahren habe, bedroht haben. Er soll ihn zudem auch bei Arbeitskollegen und Kunden angeschwärzt haben. Mehrfach, so Christoph, bat ihn Tanja in dieser Zeit, sie zu verlassen, um sich das Leben nicht zu versauen. Doch er habe diese Bitte immer abgeschmettert. Dann sei herausgekommen, dass Tanja von ihm schwanger war und die beiden hätten über eine Abtreibung gesprochen, denn sie waren sich sicher, wenn Peter das erfährt, dann sind sie beide tot. Dann, in der Nacht des 20. April, soll ihn Tanja per Nachricht um Hilfe gebeten haben. Christoph sei sofort zu der Ferienwohnung gekommen und habe Tanja nur in Shirt und Slip vorgefunden. Peter habe ihn mit den hämischen Worten begrüßt, »Na du Wichser, kommst du, um deine kleine Nutte zu beschützen?« Da habe Christoph die Kontrolle verloren und es sei zum Mord an Peter gekommen. Eine spontane Tat also. Aber warum dann, will die Staatsanwaltschaft wissen, hat Christoph vorher die Kiste gezimmert? Man habe ja nicht wissen können, wie sich die Lage noch entwickelt, räumt er ein und gibt auch zu, dass er und Tanja Peter in der Zeit vor der Tat immer wieder heimlich Beruhigungsmittel verabreicht hätten, in der Hoffnung, er würde unter deren Einfluss bei einem Autounfall sterben. Am Ende wird Christophs Geständnis nicht so positiv gewertet, wie er es sich vermutlich erhofft hat. Es wirkt zu kalkuliert und auch nicht allzu glaubhaft. Es kann auch sonst niemand bestätigen, dass Peter so ein schrecklicher Mensch gewesen sei, wie Christoph es darstellt. Sowohl er als auch Tanja, die bis zuletzt schweigt, werden zu lebenslänglicher Haft unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Der Richter begründet, er glaube ja, dass Peter ein schwieriger Mensch gewesen sei, ein Blender mit kriminellen Tendenzen, der ein Nomadenleben geführt und seine Frau nicht gut behandelt habe. Hierzu kurz als Erklärung, dass die beiden keinen festen Wohnsitz hatten und in Ferienwohnungen lebten, wisst ihr ja schon. Kriminelle Tendenzen ergeben sich dadurch, dass Peter vor einigen Jahren wegen zweifelhafter Geschäfte schon mal vor Gericht stand. Es soll dabei um Steuerhinterziehung gegangen sein. Wie er Tanja behandelte, darüber haben wir nichts Verlässliches gefunden. Peters Mutter wusste, dass es zuletzt häufig Streit gab, dass er sich aber wegen des gemeinsamen Kindes nicht trennen wollte. Dass er Tanja in irgendeiner Form misshandelt hat, darauf haben wir keine Hinweise gefunden. Und auch der Richter kommt zu dem Schluss, Peter war sicherlich kein gewalttätiger Tyrann, den man nicht anders als durch einen Mord hätte verlassen können. Schon im Herbst 2011 hätten Tanja und Christoph laut Chatprotokollen an ihren Mordplänen gefeilt und dass bei Peters zwei Unfällen niemand anderes zu Schaden gekommen sei, sei reines Glück. Diese zwei Vorfälle werden als Mordanschläge gewertet und fließen ebenfalls ins Urteil mit ein. Tanja und Christoph tragen am Tag der Urteilsverkündung beide schwarz. Sie zeigen keine Regung, als das Urteil verkündet und begründet wird. Danach wird es still um den Fall Peter Hilber. Und was ist mit M13?
Die Lage um den Bären hat sich im Jahr 2012 immer weiter zugespitzt. Immer wieder reißt er Schafe. Ein verzweifelter Schafzüchter bringt ein verendetes, schwangeres Tier mit auf den Dorfplatz von Puskiavo und gibt an, er könne nicht mehr schlafen, weil er nur noch Angst vor dem Bären habe. Der Präsident der Gemeinde Puskiavo meldet sich öffentlich zu Wort. Er will in seiner Stadt nur Bären mit Anstand, Höflichkeit und Distanz. Ich finde das so...
Bitte, was ist das für eine Aussage, oder? Also checkt er, dass es ein Tier ist?
Ein höflicher Bär mit Anstand.
Ja.
Im November kommt es zu einem möglichen Mordanschlag auf M13. Zumindest wird von einem Jäger der Teil einer mit Rattengift versetzten Rinderlunge gefunden, den M13 aber glücklicherweise nicht fraß. Im Februar 2013 verfolgte er dann zwei Touristen. Auf dem Weg zu einem Bienenhaus begegnet er einer jungen Frau, die in völlige Panik verfällt. Ihn aus der Nähe menschlicher Behausungen zu verjagen, wird immer schwerer. Zuerst schießen die Wildhüter Gummischrot, dann sogar Brandmunition und scharfe Munition. Aber nur in seine Nähe, nicht direkt auf M13. Dann verwüstet der Bär ein Ferienhaus, in das er einbricht, und schließlich wird M13, inzwischen als sogenannter Problembär eingestuft, zum Abschuss freigegeben. In der Nacht vom 18. auf den 19. Februar 2013 wird er erschossen. Danach wird er präpariert und in einem Museum ausgestellt. Seine Tötung gilt als umstritten. Es heißt unter Tierschützern, man habe übereilt gehandelt und es hätte noch zahlreiche Möglichkeiten gegeben, ihn zu verjagen und menschliche Siedlungen weniger interessant für ihn zu machen. Zum Beispiel, indem man Müllbehälter, die er auch immer wieder durchwühlte, bärensicher gemacht hätte. Diesen Vorschlag gab es auch, nur wollte niemand für die Kosten aufkommen. Bären erst ansiedeln und dann erschießen. Viele finden diese Vorgehensweise extrem schwierig. Andere begründen, M13 wäre eine potenzielle Gefahr für Leib und Leben gewesen. Aber stimmt das auch? Hier kommt jetzt ein kleiner Exkurs für euch.
Braunbären wie M13 können durchaus gefährlich für Menschen werden, bleiben jedoch in den allermeisten Fällen extrem scheu und meiden den direkten Kontakt. In den Alpenregionen Europas mit etwa 17.000 Braunbären sind Angriffe auf Menschen sehr selten. Zwischen 2003 und 2023 gab es lediglich 8 dokumentierte Fälle, von denen die meisten defensiv waren, also ausgelöst durch Überraschung, Schutz der Jungen oder das Gefühl starker Bedrohung. Tödliche Attacken sind Ausnahmen und treten meist bei Tieren auf, die durch Futterreste oder andere Einflüsse an Menschen gewöhnt wurden oder extrem hungrig sind. M13 galt als neugierig und sehr hungrig. Er selbst hat aber nie einen Menschen angegriffen. Das Problem war allerdings, dass er zunehmend die Scheu verlor. Er plünderte Siedlungen, riss Nutztiere und näherte sich Menschen ohne Fluchtreflex, was das Risiko einer gefährlichen Begegnung laut den Befürwortern seiner Tötung massiv erhöhte und letztlich zu seinem Abschuss führte. Wer in Bärengebieten unterwegs ist, kann jedoch laut Experten das Risiko durch richtiges Verhalten stark minimieren. Man sollte sich immer bemerkbar machen, etwa durch lautes Reden, besonders in dichtem Gelände, bei Dämmerung oder in der Nähe von Wasserläufen. Essensreste oder Müll sollen nie liegen bleiben, sondern in bärensicheren Behältern entsorgt werden. Bei einer direkten Sichtung des Bären gilt es, ruhig zu bleiben, keinesfalls wegzurennen, denn das würde eventuell den Jagdinstinkt wecken, sich möglichst groß zu machen, die Arme hochzunehmen und laut, aber ruhig zu sprechen. Direkter Augenkontakt und plötzliche Bewegungen sind zu vermeiden. Außerdem gibt man dem Bären am besten einen freien Fluchtweg. Richtet sich der Bär auf, ist das keine Drohgebärde. Er versucht dadurch nur, sich einen Überblick zu verschaffen. Sollte der Bär trotzdem angreifen, was fast immer defensiv ist, legt man sich am besten auf den Bauch, schützt Nacken und Kopf mit den Händen oder dem Rucksack und stellt sich tot, bis das Tier sich entfernt hat. Bei einem echten Raubangriff, der allerdings extrem selten vorkommen soll, wehrt man sich hingegen aggressiv. Wenn ein Bär also tatsächlich die Jagd auf einen Menschen aufnimmt, geht es wortwörtlich um Leben oder Tod und dann sollte man alles auf eine Karte setzen. Doch wie gesagt, das passiert eigentlich nicht. Und mit Respekt, Vorsicht und vernünftigem Verhalten ist die Gefahr für Menschen in der Praxis minimal. Braunbären wollen in der Regel einfach nur in Ruhe gelassen werden. Sie haben einen ausgezeichneten Geruchssinn und in den allermeisten Fällen machen sie um Menschen schon von sich aus einen großen Bogen.
Ja, Leute, das war es jetzt erstmal soweit. Nee, du hast gleich noch ein Stückchen, ne? Und wir haben gleich noch was. Ich würde jetzt aber erstmal an dieser Stelle kurz gerne wissen, wie eure Meinung ist zu dem gesamten Fall. Glaubt ihr, dass es so war, dass der Peter wirklich so ein gewalttätiger Tyrann war und die Tanja keine andere Möglichkeit gesehen hat? Oder glaubt ihr auch, dass die beiden einfach den Mord an ihm geplant haben, um ja eine freie Bahn zu haben? Lasst uns das bitte in den Kommentaren wissen. Und wie immer gilt, wenn ihr Fotos zu unseren Fällen sehen wollt oder auch wenn ihr Updates zu vorherigen Fällen haben möchtet, dann geht zu Instagram mordhoch2, die 2 ist ausgeschrieben, .truecrimepodcast. Und für alle, die das nicht wissen, wie das bei Instagram funktioniert, Es gibt unter unserem Profilbild, da gibt es so mehrere so runde Bildchen. Und über dem ersten runden Bild steht Updates. Und wenn ihr da draufklickt, dann bekommt ihr die Updates zu den ganzen Fällen, die wir bisher behandelt haben.
Ja, und damit sind wir jetzt auch fast am Ende einer Folge, die sich nicht nur um einen tragischen Mordfall dreht, sondern auch um ein wildes Tier, das leider nicht sehr alt werden durfte, weil es Menschen zu nahe kam und sich niemand fand, der M13 daran hätte hindern können oder wollen. Wie so oft scheiterte das Ganze leider auch an Geld, das niemand bezahlen wollte. Gerade in der heutigen Zeit existieren Mensch und wilde Tiere allerdings immer häufiger dicht nebeneinander und es ist essentiell, dass man Wege findet zu koexistieren, ohne dass am Ende immer die Tiere die Leidtragenden sind. Natürlich hätte M13 ein langes, glückliches Bärenleben verdient gehabt. Und gerade deswegen wollen wir nochmal auf die Arbeit der Wildtierhilfe an der Lorelei hinweisen, bei der artgerechte Behandlung der Tiere eben im Vordergrund steht. Es gibt beispielsweise Schulungen zur richtigen Rehkitzrettung, was ja schon zeigt, dass hier eben genau dieses Thema, der richtige Umgang mit Wildtieren, im Mittelpunkt steht. Ja, wenn ihr möchtet, dann lasst auf jeden Fall eine kleine Spende da. Zurzeit baut die Wildtierhilfe ihr Gelände aus und kann da wirklich jeden Cent gebrauchen. Wir würden uns freuen, wenn unsere Folge da ein bisschen hilft.
Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt Teil dieses Podcast-Tons waren.
Mhm, auf jeden Fall.
Und ich freue mich auch schon ganz doll auf die nächste Folge. Das ist nämlich unsere 100.
Yes, so lange
das
schon.
Ist auch eine ganz, ganz besondere Folge. Es wird da ein paar Outtakes geben, die habt ihr euch gewünscht. Außerdem ist das eine Crossover-Folge mit zwei Mädels von einem anderen Podcast. Die Arbeit hat wirklich richtig Spaß gemacht mit den beiden. Also schaltet auf jeden Fall am nächsten Dienstag wieder ein.
Und vergesst nicht, jetzt mal bei Böses Blut reinzuhören. Bis dahin, passt auf euch auf und tschüss.
Ciao.
Das war Mordhoch 2 mit Nadine Darascha und Sarah Wedler.